Und wenn die Erde deine Glieder zu sich nimmt, dann wirst du wahrhaft tanzen. Als ich diesen Satz von Khalil Gibran las, dachte ich sofort an meinen Instagram-Post mit dem Tuch und den Bewegungen, die man drauf sehen kann, und den Anfangssatz: Tanz nicht länger um die Schwelle herum. Damit heiße ich dich wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Himana – Verwurzelt, bewusst wachsend. Ich bin Dorothea, Schwellenbegleiterin und Alchemistin des Lebens. Ich begleite Frauen in Zeiten des Wandels und stehe wirklich Menschen und Tieren an den Schwellen von Abschied, Sterben und Tod zur Seite. Ja, warum tanze ich vor mich hin, wenn ich über Sterben und Tod spreche? Für mich liegt da wirklich kein Widerspruch darin, mich wirklich leicht auch zu bewegen und zugleich über den Tod zu sprechen. Vielleicht zeigt sich gerade darin für mich auch etwas, das wir in unserem Umgang mit dem Tod beinahe auch verloren haben. Wir haben den Tod so weit aus unserem Alltag entfernt, dass wir glauben, in seiner Nähe müsse alles ganz still, ernst und schwer werden. Doch der Tod gehört nicht nur in Krankenzimmer, in Hospize oder in Trauerhallen. Nein, er gehört in unseren Atem, Alltag, in unsere Bewegung und in die Freude darüber, dass wir hier noch sind. Auf den ersten Blick scheint es ja alles nicht zusammenzupassen. Warum tanze ich, wenn ich über den Tod spreche? Ich weiß nicht, ob du schon mal bei jemandem warst, begleitet hast, der unter deinen Händen oder in deinem Beisein zumindest verstorben ist. Wir sind es wirklich gewohnt, den Tod mit gesenkter Stimme und einer gewissen, ja, sag ich mal, körperlichen Unbeweglichkeit starre zu begegnen. Und wenn ich diesen heiligen Moment des Todes betrachte, dann sehe ich ihn als heilig und ich sehe ihn als befreiend und ich sehe ihn als etwas, wo ich weiß, dass die Seelen jetzt tanzen werden. In ihre Räume, in ihre Etagen, dort, wo sie hingehören. Und wir tragen dunkle Kleidung, setzen ernste Gesichter auf und bewegen uns vorsichtig, sobald der Name Tod fällt. Fast so, als könnte jede Lebendigkeit auch in diesem Zusammenhang auch, ja, sag ich mal, achtlos oder respektlos wirken. Wie kannst du nur so darüber sprechen, höre ich ganz oft. Ja, weil ich eine lockere Art habe und weil ich auch dazu schon viel gesehen habe und miterlebt habe und gespürt habe. Und warum eigentlich nicht? Warum haben wir den Tod nur die stillen Räume überlassen? Warum gehört er für uns fast ausschließlich in Krankenzimmer, in bestimmte Räumlichkeiten oder auf den Friedhof? Dort darf er ruhig sichtbar werden. Und dort können wir auch drüber sprechen. Und danach gehen wir nach Hause und tun so, als beträfe es wieder nur andere Menschen. Und wir werden wieder nüchtern und lassen uns unsere Gefühle wieder außen vor. Vielleicht tanze ich gerade deshalb so gern. Wie ich früher sehr aktiv war in der Sterbebegleitung, bin ich nach Hause gegangen, habe meine Schuhe ausgezogen und habe getanzt, um mich wieder zu erden, um auch mich, ja, mit der Seele der Verstorbenen oft auch zu verbinden. Und das kann ich über Tanzen, um zu spüren, wie geht es dort? Was muss vielleicht noch getan werden? Oder was brauche ich nicht mehr tun? Ich tanze nicht, weil Sterben leicht wäre. Und ich tanze auch nicht über eine Trauer hinweg. Und ich möchte auch nichts beschönigen hier. Wer von euch schon mal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie tief ein solcher Verlust in unseren Körper auch eingreift. Der Schlaf verändert sich von uns. Auch diese ganzen vertrauten Räume, die fühlen sich plötzlich so, ja, ich sag mal, fremd an. Und die Zeit selbst scheint nicht mehr so nach den Regeln zu verlaufen, wie wir sie vorher hatten. Ich sag immer, die Zeit steht still. Es schlägt eine andere Uhrzeit. Diese Schwere ist wirklich, sie ist real, aber sie ist nicht die ganze Wirklichkeit. Der Tod gehört nicht nur an das Ende des Lebens. Er begleitet uns von Anfang an, von der Geburt an, weil jedes Leben begrenzt ist und jeder Körper sich auch verändert und nichts, was wir lieben, auf Dauer wir festhalten können. Und wenn wir diese Wahrheit aus unserem Alltag verdrängen, auch dann verschwindet sie nicht. Wir verlieren dadurch nur den bewussten Umgang mit ihr. Und wir verlieren vielleicht dadurch auch einen Teil unserer Lebendigkeit, weil es immer so wie so ein Damoklesschwert über uns ruht. Denn wer von uns so lebt, als wäre die eigene Zeit nahezu unbegrenzt, kann vieles vertagen natürlich. Auch ein Gespräch, das längst geführt werden müsste, oder auch Entscheidungen, die wir seit Monaten umkreisen und nicht wissen, wie wir damit umgehen, oder auch Beziehungen, in denen wir nur noch unsere, Rolle erfüllen. Und vielleicht auch Wünsche, die wir haben, oder vielleicht Wünsche, die wir so lange als unvernünftig bezeichnet haben, bis wir selbst kaum noch wissen, weshalb diese Wünsche uns einmal wichtig waren. Ja, wir glauben, wir würden uns durch das Verdrängen des Todes vor der Angst schützen. Doch häufig schützen wir uns damit vor einer viel, viel unmittelbareren Erkenntnis. Denn unser Leben geschieht nicht irgendwann, sondern jetzt. In jenen Tagen, an denen wir nur funktionieren, geschieht es auch. Und wir warten und hoffen, dass später noch genügend Zeit für das Eigentliche übrig bleibt. Wie oft höre ich den Satz, ja, wenn ich in Rente bin, dann. Ja, und dann kenne ich die meisten, dann passiert eins nach dem anderen und es kann nichts mehr nachgeholt werden. Der Tod zwingt uns nicht, jeden Tag außergewöhnlich zu gestalten und ich muss auch nicht jeden Moment an den Tod denken. Nein, nein, also das ist es auf keinen Fall. Ich halte wenig von der Aufforderung, jeden Tag so zu leben, als wäre er der Letzte. Denn niemand kann auf dauerhaft in so einer Dringlichkeit leben. Ja, wir müssen einkaufen, arbeiten, Rechnungen bezahlen und ums Alltägliche kümmern, die weder heilig noch tiefgründig sind. Also unseren ganz stinknormalen Alltag bewältigen. Doch wir dürfen uns doch mal ab und zu fragen, ob wir in unserem eigenen Leben noch wirklich anwesend sind. Es ist möglich, einen vollen Kalender zu haben und innerlich längst stehen geblieben zu sein. Also nur funktionieren. Und es ist auch möglich, sehr viel Verantwortung zu tragen, aber dabei der eigenen Wahrheit immer weiter auszuweichen. Wir können also jahrelang eine äußere Ordnung aufrechterhalten, obwohl etwas bei uns schon gar nicht mehr lebendig ist. Und genau dort beginnt für mich eine Schwelle. Denn eine Schwelle ist nicht bloß die Tür zu einem schönen Neubeginn, oder dieses Bild ist einfach viel zu bequem. Es ist wirklich eine Schwelle, die zeigt dort, wo das Alte alles verliert, wir aber mit dem Schritt ins Neue noch keine richtige Erkenntnis haben. Du weißt ja vielleicht besser, dass etwas zu Ende geht, aber du weißt noch nicht, wer du danach sein wirst. An solchen Schwellen fehlt uns oft nicht eine Antwort. Wir scheuen oft diesen Preis, den unsere eigene Antwort haben könnte. Stillstand ist deshalb nicht immer Ruhe. Stillstand kann auch sein, dass tatsächlich Angst dahinter steckt, natürlich in einer schönen Verpackung. Wir sagen oft, wir müssen noch einmal drüber schlafen, um noch mehr zu verstehen oder auch ein deutlicheres Zeichen zu bekommen. Doch tief in uns hoffen wir, dass der Zeitpunkt kommen möge, an dem der nächste Schritt keine Erwartungen kostet oder nichts an dergleichen von mehr an Kraft kostet. Aber dieser Zeitpunkt kommt sehr selten, denn ein wirklicher Übergang verlangt nicht, dass wir ohne Angst sind. Er verlangt, dass wir anerkennen, was bereits zu Ende gegangen ist, vielleicht eine Beziehung, die Vorstellung von Familie etc. Wir trauern deshalb nicht nur um verstorbene Menschen, wir trauern auch um Lebensentwürfe, die sich nicht erfüllt haben, um einen Körper, der nicht mehr so belastbar ist, um eine Zukunft, die anders ausfällt, als wir sie uns vielleicht vorgestellt hatten, oder auch um den Partner, den wir glaubten, sein zu müssen, damit wir dazugehören und geliebt werden. Viele andere Dinge, die du kennst. Und solange diese Verluste keinen wirklichen Platz bekommen, versuchen wir häufig, ihre äußeren Formen weiter aufrechtzuerhalten. Weil wir bleiben ja immer noch, weil der ja noch Liebe ist. Aber manchmal bleiben wir auch, weil wir diesen leeren Platz, der danach kommt, fürchten. Und dieser leere Platz gehört zum Übergang. Doch unsere Kultur kann diesen Raum nur schwer aushalten. Wir möchten immer schnell wissen, wie es weitergeht, welche Bedeutung ein Verlust hat und was wir daraus lernen sollten, können oder möchten. Sogar der Trauer geben wir inzwischen Aufgaben, Zeitpläne und Phasen, als ließe sie sich ordentlich durchlaufen und danach wieder ablegen. Aber ein Verlust verwandelt uns nicht nach einem, sagen wir, vorgefertigten Plan. Manches braucht lange, bevor es überhaupt ausgesprochen werden kann. Manches muss im Körper betrauert werden, bevor der Verstand eine Sprache überhaupt dafür findet. Und manches bleibt immer eine Narbe in unserem Leben, ohne dass wir daran zerbrechen werden. Vielleicht ist genau das eine der Aufgaben bei spirituellen Begleitungen. Einen Menschen nicht zu früh aus der Unsicherheit herauszuholen. An manchen Schwellen brauchen wir keinen Rat. Wir brauchen jemanden, der da ist, ohne unsere Erfahrungen sofort zu deuten, Lösungen zu finden. Und auch einen Menschen, der nicht sofort zusammenschreckt, wenn wir widersprüchlich irgendwas erzählen, was vielleicht nicht gerade so gewünscht ist. Vielleicht jemand, der da ist, bis wir unseren eigenen Weg wieder spüren. Für mich bedeutet spirituelle Begleitung noch viel mehr. Sie nimmt ernst, dass ein Mensch mehr ist als sein sichtbarer Körper. Die westliche Medizin schenkt uns dafür vieles Wertvolle. Also sie kann Schmerzen lindern, Symptome behandeln und einem schwerkranken Menschen Lebensqualität und kostbare Zeit auch ermöglichen. Ich möchte das gar nicht gegen eine spirituelle Begleitung ausspielen. Das eine ist genauso wichtig wie für mich das andere. Wir brauchen medizinisches Wissen, gute Pflege und eine verantwortungsvolle Versorgung für unseren Körper oder auch unsere Körperin. Doch ein Sterbender ist, der Sterbende ist nicht nur ein Körper, dessen Organe schwächer werden und dann aufhören. Da ist ein Mensch dahinter, der sein Leben verlässt. Ein Mensch mit Erinnerungen, mit Bindungen, Ängsten, auch Hoffnungen und noch Wahrnehmungen, für die unsere gewöhnliche Sprache oft nicht ausreicht. Sterbende erzählen manchmal von verstorbenen Angehörigen, die sie sehen und spüren. Sie sprechen von Orten, an die sie gehen werden oder von einer Reise, auf die sie sich vorbereiten fühlen. Da habe ich schon Podcast drüber gesprochen. Manche werden in den letzten Tagen sogar so klar, dass man gar nicht vorstellen kann, dass die überhaupt schon so an der Schwelle stehen. Und andere ziehen sich immer tiefer in ihre eigene innere Welt zurück. Wir müssen nicht behaupten, dass wir alles verstehen, was dort geschieht. Auch wenn Nahtodereignisse beschrieben werden, müssen wir nicht immer alles verstehen und umsetzen, so wird es bei mir oder bei demjenigen auch sein. Aber wir können auch nicht so tun, als sei das nur wirklich, was wir messen oder sehen können. Sich allein um den Körper zu kümmern und die seelischen Erfahrungen zu übergehen, lässt einen Teil des Menschen unbegleitet. Also ein Sterbende kann medizinisch hervorragend versorgt sein und sich in der tiefsten Erfahrung dennoch einsam fühlen, wenn niemand bereit ist, den inneren Bildern, den Ängsten oder ihrer Ahnung von einer größeren Wirklichkeit zuzuhören. Spirituelle Sterbebegleitung bedeutet für mich nicht, einem Menschen eine bestimmte Vorstellung vom Jenseits zu vermitteln. Sie bedeutet, aufmerksam zu werden für das, was sich in diesem Menschen zeigt. Sie lässt Fragen offen. Wenn keine ehrlichen Antworten möglich sind und ich nicht authentisch antworten kann, dann bleibt es eben offen und ich sage es auch und würdige auch die Erfahrung, die sich nicht beweisen lassen, aber für die Sterbenden so eine tiefe Bedeutung besitzen. Vielleicht ist das die Haltung, die uns im Umgang mit dem Tod so oft fehlt. Wir müssen das Geheimnis nicht lösen, um ihm mit Achtung begegnen zu können. Die Angehörigen stehen ebenso an solcher Schwelle. Sie verabschieden nicht nur einen Angehörigen liebevollen Körper mit dem Menschen, sondern es verändert sich auch ihre eigene Welt. Die Rollen lösen sich auf, Gewohnheiten ändern, die Familienstrukturen verschieben sich und eine ganz vertraute Form von Nähe ist plötzlich nicht mehr möglich. Und in dieser Zeit reichen gut gemeinte Sätze selten aus. Trauernde brauchen nicht immer Trost. Manchmal brauchen sie wirklich jemanden, der ihre Wirklichkeit mit aushält, ohne sie wieder zu bewerten. Jemanden, bei dem der Verstorbene weiterhin genannt werden darf, bei dem Fragen nach der Seele, Zeichen oder eine fortbestehende Verbindung nicht belächelt werden. Denn auch Trauer ist mehr als nur eine psychische Reaktion auf Verlust. Sie berührt unser Bild vom Leben, unsere Beziehung zur Liebe und die Frage, was von einer Verbindung bleibt hier wirklich, wenn jemand geht. Ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Tier ist, wir können das fast 1:1 umsetzen. Der Tod ist deshalb weit mehr für mich als nur so ein körperliches Geschehen. Für mich ist das eine tiefgreifende Reise der Seele und gleichzeitig eine immense Schwelle für diejenigen, die zurückbleiben. Und damit komme ich nochmal zu meiner Bewegung auf die Bilder zurück, die ich da hatte. Ich bewege mich nicht vom Tod weg. Ich bewege mich mit dem Wissen, dass auch meine Zeit begrenzt ist. Ich habe diese Bilder aufnehmen lassen, genau in diesem Gefühl, was ich auch dabei hatte. Denn dieses Wissen macht meinen Körper, somit meine Körperin, nicht schwerer. Meine Körperin erinnert mich daran, dass ich sie jetzt bewohne, dass ich atme, gehe, tanze, berühre, spreche und entscheiden kann, jetzt. Und Freude ist da, keine Respektlosigkeit gegenüber dem Tod. Das ist eine Antwort darauf, dass wir noch hier sind, lebendig sind. Und der Tod ist das Lebendigste, was wir haben. Vielleicht wird sogar die Freude sogar tiefer, wenn wir aufhören, sie mit Sicherheit zu verwechseln. Ich kann mich nur freuen, wenn ich irgendwo mich sicher fühle oder etwas mit Sicherheit weiß. Nichts, was wir lieben, ist für uns immer versprochen. Also kein Mensch, kein Tier gehört uns, kein Körperin bleibt unverändert und keine Lebensphase lässt sich festhalten. Und wenn wir diese Wahrheit verdrängen, wird unsere Freude sich in Angst verwandeln. Wir versuchen zu kontrollieren, festzuhalten und jeden Wandel, den wir uns gönnen könnten, abzuwehren. Und wenn die Endlichkeit jedoch einen Platz in unserer Liebe bekommt, können wir viel bewusster lieben, gegenwärtiger sein. Dann hören wir auch anders zu, dann wird ein gewöhnliches gemeinsames Essen kostbar, ohne dass etwas besonders inszeniert werden muss. Dann sagen wir auch vielleicht etwas, das wir viel zu lange zurückgehalten haben, oder hören endlich auf, unsere Lebenskraft dafür einzusetzen, eine Wirklichkeit aufrechtzuerhalten, die in uns längst sich verabschieden will. Auch unsere Kraft ist endlich. Und das ist keine Drohung, das ist wirklich eine Tatsache, die unsere Entscheidungen auch genauer werden lässt. Deine Kraft erneuert sich, aber sie ist nicht grenzenlos. Ich sage immer, es ist wie eine Batterie. Eine Batterie muss aufgeladen werden. Und wenn du weißt, ich habe nur noch 10% von meiner Batterie, dann kann ich nicht 100%ige Leistung erbringen. Und jeden Tag fließt etwas von dieser Energie, von dieser Kraft in Beziehungen, in Arbeit, Sorgen, ja, in all das, was du innerlich weiterhin mit dir austrägst. Darum lohnt sich immer die ehrliche Frage, ob deine Kraft noch in etwas Lebendiges fließt oder ob du sie dafür brauchst, etwas aufrechtzuerhalten, was keinen Sinn mehr macht. Der Tod macht sichtbar, wo wir unser Leben nur noch verwalten, anstatt wirklich darin anwesend zu sein. Gespräche, die wir verschieben auch, die uns unangenehm sind, oder wenn wir in Beziehungen sind, Freundschaften sind, wo wir eigentlich längst nicht mehr eigentlich richtig bei denen sind, oder Entscheidungen, wo wir ausweichen, die kosten nicht nur Kraft, die kosten immens Lebenszeit. Und ich sage das, weil niemand von uns weiß, wie viele gewöhnliche Morgen, gemeinsame Gespräche und Gelegenheiten wir für ein ehrliches Wort noch haben. In manchen Punkten weißt du bestimmt längst, dass dein bisheriger Weg auch zu Ende geht. Die eigentliche Frage ist ja nicht, ob du schon bereit bist, sondern wie lange du deine eigene Wahrheit übergehen willst. Das heißt, ich möchte Sterben und Tod wieder mitten ins Leben holen, damit wir unsere Zeit bewusster leben und das Wesentliche nicht immer auf später verschieben. Ich bin ja auch immer so ein, die sagt, oh, das machen wir dann und dann. Ja, jetzt bin ich im Rentenalter und ich mache ganz genau bewusst das, was ich vorher auch gemacht habe. Wir brauchen eine Kultur, die unseren Körper schützt und die Seele dabei nicht übersieht, die medizinisches Wissen wirklich achtet, aber zugleich auch Raum gibt für das Geheimnis. Wir brauchen Menschen, die an den Schwellen des Lebens bleiben können, ohne wirklich sofort Antworten finden zu müssen. Menschen, die jemanden in Trauer nicht hinein beschleunigen und auch Sterbende nicht auf ihren körperlichen Zustand nur messen und auch keine Angst vor diesen ganz speziellen Fragen rund um Spiritualität haben. Darum habe ich ja auch meinen Kurs, die spirituelle Sterbebegleitung, entwickelt, weil es einen Raum gibt für Frauen, die Sterben, Tod und Trauer auch nicht länger an den Rand des Lebens, ja auch für sich selber haben wollen. Die wissen wollen, was in Übergängen los ist, innere Klarheit finden und spirituelle Wachheit auch erleben wollen. Und es geht auch dabei nicht darum, dass wir irgendwelche Wahrheiten, fertige Wahrheiten auch über den Tod besitzen. Nein, es geht um die Bereitschaft, den ganzen Menschen zu begegnen und eine Sterbekultur oder, wie soll ich sagen, Schwellenkultur mitzugestalten, in der Verlust heißt, nicht schnell überwinden zu müssen, sondern als tiefgreifende Absicht unserer menschlichen und spirituellen Reise so verstanden zu wissen. Denn die Art, wie wir einen Menschen im Sterben begleiten, erzählt immer auch davon, wie ich das Leben verstehe. Vielleicht tanze ich genau deshalb, vielleicht bewege ich mich leicht, ob ich draußen bin oder im Raum bin, wenn ich über den Tod spreche. Für mich ist der Sterbeprozess oder das Spüre, dass ich einen Menschen in den Tod begleite, ist das Lebendigste, was es gibt. Da wird eine immense Energie freigesetzt. Ich habe mal ein kleines Mädchen erlebt, das getanzt hat, während die Oma gestorben ist. Erst sahen die Blicke, um Gottes Willen, was macht die? Die tanzt und die Oma stirbt. Ja, und ich fand das genau richtig. Die Kleine hat das verarbeitet. Die hat ihren Prozess in die Bewegung gebracht. Warum dürfen wir das nicht? Es war nicht, weil die Kleine nicht kapiert hat, dass es ein schwerer Moment ist, sondern sie hat es freigelegt, in ihrer Art und Weise das Thema für sich zu bearbeiten, in Bewegung. Solange ich hier bin, möchte ich nicht nur um meine Schwellen herumtanzen. Ich möchte mit ihnen mich bewegen, ihnen zuhören und wahrnehmen, wann etwas seine Zeit erfüllt hat. Und das wünsche ich dir auch, dass du deine Schwellenräume, deine Schwellen erkennst, ihnen zuhörst, sie wahrnimmst, ja, und vielleicht auch ein bisschen Bewegung hineinbringst. Denn dort, wo ein Ende einen würdigen Platz bekommt, muss wirklich das Leben nicht vor ihm zurückweichen. Das kann wieder durch uns hindurchfließen. Lass uns das bedenken. Und so wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Und ich ende mit dem Spruch, der Tod hat nichts mit Fortgehen zu tun. Das ist frei übersetzt nach Rumi. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich grüße dich, deine Dorothea, so sei es.